Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Fälle der Woche. Es geht um die Kriminalfälle der Woche, die wir hier wieder besprechen möchten. Und dazu darf ich herzlich bei mir im Studio begrüßen die Rechtsanwälte Sascha Flatz. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Und Florian Höllwart.
Grüß Gott, danke.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es gibt auch wirklich viel Spannendes zu besprechen. Es hat sich einiges getan in dieser Woche. Und da würde ich vielleicht mit der größten Schlagzeile starten, nämlich Heinz-Christian Strache. Es gab heute diese Woche den 5. und letzten Prozesstag im Untreueprozess. Und da ging es eben um die Versicherung, die Lebensversicherung, die die FPÖ Wien für ihn abgeschlossen hatte. Und das war eine Lebensversicherung, Herr Flatz, die es schon unter Hinmacabers gegeben hat, eben immer um die Obmänner und ihre Familie im Falle des Ablebens zu schützen und zu versorgen in gewisser Hinsicht. Und was wurde Strache dann konkret vorgeworfen?
Ganz genau, es war eine Lebensversicherung in der Höhe von 940.000 Euro, also eine beträchtliche. Und es ging darum, eben die Familien der Obmänner zu schützen, weil sie eben nur im Ablebensfall gezahlt hätte. Also im Fall hätte der Parteivorsitzende davon ja nichts mehr gehabt. Und da wurde dann eben 2014, gab es eben so eine Erklärung, die jetzt vom Senat als Absichtserklärung eben eingestuft worden ist, dass eben der Herr Strache das auch im Erlebensfall hätte bei Ablauf der Versicherung bekommen sollen, diese Versicherungssumme. Und da hat eben dann das Gericht oder beziehungsweise die Staatsanwaltschaft eben gesagt, dass hier eine Untreue vorliegt, ja, weil es eben gegen die Interessen der Partei gewesen sei. Und da wurde jetzt dann gestern nach 40-minütiger Beratung des Schöffengerichts dann freigesprochen.
Mhm. Wie überraschend war der Freispruch für Sie?
Ja, muss ich sagen, war eigentlich überraschend. Also ich bin als Jurist eher davon ausgegangen, dass er eigentlich verurteilt worden ist. Aber ich habe aber auch nicht alle Fakten gekannt. Weil ein wichtiger Fakt, der erst jetzt berichtet worden ist, ist nämlich der, dass diese Erklärung, dass der Herr Strache das eben auch im Erlebensfall eben beziehen soll, das Geld, dass das gar nicht an die Versicherung geschickt worden ist. Mhm. Und das sind natürlich ganz ein wesentlicher Punkt, der eigentlich in der vorigen Berichterstattung irgendwie gar nicht so mir, also ich habe das nie gelesen irgendwo. Das habe ich erst jetzt erfahren. Und das ist natürlich der Punkt. Und da hat auch der Senat dann gesagt, eben, dass diese Erklärung, dass er das im Erlebensfall beziehen soll, dass es eine Absichtserklärung ist und eben keine rechtsverbindliche Erklärung, die die Versicherung tatsächlich geändert hätte. Und dazu kommt eben auch noch, dass der Strache sich auch nie auf das berufen hat. Also er hatte dann gesagt, okay, er braucht die Versicherung für die Versicherungssumme für die Anwälte. Er hat ja, muss man ganz klar sagen, man hat ja zig Verfahren, das sind horrende Anwaltskosten. Und da hat er es eben dafür wollen und hat sich aber nie auf die Erklärung berufen. Und deswegen wurde jetzt freigesprochen.
Mhm. Also war ihm das dann irgendwie offensichtlich damals auch nicht bewusst, 2014, dass das gar nicht gültig wäre vor der Versicherung? Diese Absichtserklärung?
Das weiß ich jetzt nicht, aber es war einfach so, dass halt hier der Vorsatz nicht nachgewiesen worden ist, dass er hier wirklich Untreue begehen wollte. Und weil es eben, das weiß ich natürlich nicht, aber er hat sich auch nie auf das berufen. Also na, dadurch, dass er sich eigentlich nie auf das berufen hat, wird es ihm wahrscheinlich sogar bewusst gewesen sein. Ne? Ja. Weil eigentlich ist das ja irgendwie klar, wenn ich jetzt eine Versicherung ändere und schicke das nicht an die Versicherung, dann ist eigentlich schon, da muss man jetzt kein Jurist sein, dass man dann weiß, naja, das wird keine Änderung zur Folge haben, oder?
Ja. Herr Höllwart, wie sehen Sie das?
Na, ich teile die Ansicht. Ergänzend ist vielleicht zu erwähnen, der Herr Strache hat ja zig Verfahren, die von seitens der Staatsanwaltschaft geführt worden gegen ihn, sind meines Wissens alle eingestellt worden bzw. freigesprochen worden. Und da stellt sich natürlich schon für einen Beschuldigten bzw. Angeklagten am Ende des Tages die Frage, wer bezahlt denn das alles? Wir hatten zwar jetzt eine Änderung im Kostenersatz nach § 93a gemäß der Strafprozessordnung, aber das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also es ist hier eigentlich nach wie vor eine massive Waffenungleichheit gegenüber eines beschuldigten Angeklagten und der Staatsanwaltschaft bzw. dem Gericht. Es ist einfach nicht einzusehen, warum jemand, gegen den derart oder auch nur ein Ermittlungsverfahren geführt wird, das eingestellt wird oder es zu einem Freispruch kommt, der Staat hier nicht in die Verantwortung genommen wird, hier vollen Kostenersatz zu leisten für einen Freispruch, entsprechend der des Rechtsanwaltstarifs und nämlich die Kosten, die ihm entstanden sind für die ordentliche Verteidigung, die er in Anspruch nehmen musste. Und das ist schon ein gravierendes Problem. Das heißt, gute Rechtsprechung hin oder her, das erwarte ich mir sowieso. Aber dazu gehört natürlich auch, dass wenn ein Bürger freigesprochen wird oder das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde, dass der auch den vollen Kostenersatz dafür bekommt. Das würde ja natürlich auch meines Erachtens dazu führen, dass sich die Staatsanwaltschaft vielleicht überlegt, ob ich nicht auch dem Grundsatz treu bin, nur anzuklagen, wenn auch mit hoher Wahrscheinlichkeit oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit es zu einer Verurteilung kommt. Mhm. Und das, muss ich sagen, ist schon ein nach wie vor großes Handicap gegenüber Beschuldigten, vor allem die sich keinen Anwalt leisten können. Die sind sowieso auf Verfahrenshilfe angewiesen, genau. Aber wenn ich meinen Anwalt beauftrage, bin ich da finanziell mal so ruiniert.
Diese Anzahl, also auch jetzt nach diesem Prozess wahrscheinlich das Gleiche.
Ja, richtig. Also da hat der Kollege völlig recht. Das ist, muss man ehrlich sagen, eines Rechtsstaates unwürdig, ja, dass du wirklich, das muss man schon sagen, also man zerstört da Menschen. Also ich bin jetzt kein Fan vom Strache oder vom Krasser, aber das sind die jahrelange Verfahren, die Kosten der Krasser, der ist sicher bei 1 Million Anwaltskosten, also ich weiß es nicht, ja. Und dann kriegt man nicht mal den Tarif. Also wir reden ja nicht davon, dass die Anwaltskosten alle gezahlt werden, sondern wir reden davon, dass man zumindest mal, es gibt ein eigenes Rechtsanwaltstarifgesetz, wo drin steht, das kriegt der Anwalt auf jeden Fall im Zweifel. Viele Anwälte haben höhere Tarife mittlerweile, weil das einfach sonst immer rechnet. Ja, aber nicht einmal das kriegt man, kriegt einen Bruchteil. Und ja, und jetzt kann natürlich die Staatsanwaltschaft, die kann dich dadurch kaputt machen. Weil der Punkt ist, viele verstehen gar nicht, die Verteidigung beginnt mit dem Punkt, mit dem Brief, wo sie eine Vorladung zur Polizei bekommen. Da beginnt die Verteidigung. Da fängt man an, hinzuarbeiten, dass zum Beispiel, dass es eingestellt wird. Mhm. Wie viele Verfahren, also ich kann sagen, wir haben in meiner Kanzlei, ich habe sehr, sehr viele Verfahren. Da schaffen wir es bei 40%, dass das zur Einstellung kommt, bevor überhaupt Anklage erhoben worden ist, weil wir halt hier mit Stellungnahmen arbeiten und so weiter und so weiter. Und dann kriegst du dann 600 Euro. Ja, das sind Stellungnahmen, seitenlange Stellungnahmen, wo die Mandanten teilweise 5.000, 6.000 Euro zahlen müssen. Ja, du kriegst vom Staat 600 Euro. So eine Frechheit ist das ja. Und das ist wirklich, wie der Kollege gesagt hat, also wenn man da Menschen kaputt machen will, ja, und man muss jetzt auch schon ganz klar sagen, die WKStA, das kommt schon ein bisschen raus, dass man halt die halt doch sehr gerne gegen konservative oder rechte Politiker vorgeht, ja. Das kann sich jeder, das ist jetzt keine böswillige Unterstellung, also muss sich jeder nur die Fakten ansehen, wie viele linke und grüne Politiker werden angeklagt, wie viele rechte, ja. Und das Ganze wird völlig frei jetzt von der politischen Ansicht, merkt man hier schon eine Tendenz, ja, und das wird dann alles eingestellt. Schauen Sie sich mal die Verurteilungsrate der WKStA an, die ist lächerlich, mit diesem
Das hat man schon öfter gehört.
Ja, und, aber die Leute stehen dann vor ihrem finanziellen Desaster, vor ihrem Nichts, die haben nichts mehr, die müssen alles verkaufen, die verkaufen ihre Uhren, alles, damit sie die Anwälte bezahlen können. Schauen Sie einen Strache an. Bei dem einen Prozess wurde in der ersten Instanz verurteilt und dann hat die Oberinstanz das aufgehoben nach der Berufung. Ich weiß nicht, was er für die Berufung gezahlt hat, aber ich kann mir vorstellen, unter 10.000 Euro ist da nicht viel gegangen, gell?
Unglaublich. Wie ist es eigentlich in anderen Ländern, weil wir jetzt gesagt haben, das gehört geändert?
Also,
ist das irgendwo besser?
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe keinen Einblick in den Kostenersatz anderer Länder. Aber andere Länder interessieren mich ja eigentlich nicht. Mhm. Ich bin hier in Österreich und erwarten wir da, dass eine Regelung gefunden ist, die dem gerecht wird. Und wenn man diesen Gedanken des Kollegen weiter spinnt, dann könnte man ja sagen, naja, die Staatsanwaltschaft hat jetzt zwar keine Verurteilung erlangt, aber sozial und gesellschaftlich ist er vernichtet, ja, und finanziell. Ja, und nicht sehr oft führen diese Verfahren in eine Privatinsolvenz. Man sieht das ganz genau natürlich beim Herrn Grasser, wobei das natürlich auch ein bisschen zu relevieren ist, aber trotzdem, das sind Verfahren, die sind finanziell für einen Normalsterblichen und selbst für einen sehr gut Vermögenden nicht finanzierbar. Mhm. Und insofern ist es einfach nicht nachvollziehbar, warum hier nicht der Gesetzgeber schon längstens eine entsprechende Regelung getroffen hat, nämlich vollen Kostenersatz. Den bekomme ich ja im Übrigen auch im Zivilverfahren.
Das wollte ich eben
sagen. Der verliert, der zahlt.
Ja.
Und wenn ich in einem Zivilverfahren eine Klage einbringe und ich gewinne, dann hat der Gegner meine Kosten zu ersetzen. Es ist völlig unabhängig, ob ich jetzt nach Stundensatz verrechne oder eine Pauschale. Ich erhalte den Einheitssatz.
Ja. Wäre also dann auch logisch, dass eben für die Staatsanwaltschaft dann der Staat zahlt, ja, also falls die verliert und nicht durchkommt. Das ist ein
Rechtsanwaltstarifgesetz. Ja. Also in Deutschland ist das so. Mhm. In Deutschland wird, da heißt das Rechtsanwaltstarifgesetz anders, da ist, glaube ich, die Richtlinie, wie es dort heißt. Ja, und da wird zumindest das Gesetzliche gezahlt. Ja. Mhm. Das ist so in Deutschland.
Kommen wir, wenn wir schon beim Zahlen und beim Geld sind, zu René Benko. Dem droht weiteres Ungemach. Es gab ja jetzt eine Verhandlung am obersten Gerichtshof und da hat man schon gehofft, er könnte freikommen. Also für eine Anklage, wo er 2 Jahre bekommen hat, da geht es nämlich um Geld, das er seiner Mutter geschenkt hat, angeblich zu einer Zeit, wo er schon gewusst hat, dass die Siegner pleite geht, um das Geld sozusagen in Sicherheit zu bringen vor den Gläubigern. Und da hat es ihm geheißen, er wurde verurteilt wegen betrügerischer Krieder. Und das wurde jetzt noch einmal aufgerollt. Allerdings eben nicht, wie man von seiner Seite gehofft hat, hat das in einem Freispruch geendet, sondern es wurde bestätigt. Was bedeutet das juristisch?
Ja, grundsätzlich hat sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit, ein Rechtsmittel gegen ein Urteil einzubringen. In dem Fall ist es die betrügerische Krieder gewesen und wurde ihm richtigerweise angelastet. Er hätte einerseits Mietzinszahlungen geleistet von 360.000. In diesem Punkt ist er freigesprochen worden und bei dem anderen Faktum, nämlich diese Schenkung von 300.000, ist er schuldig gesprochen worden. So ist das halt beim OGH gelandet, wegen einer Nichtigkeit, also wegen einem Nichtigkeitsfehler, einem vermeintlichen, sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft haben ein Rechtsmittel eingebracht. Und jetzt ist es so im Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof, dass natürlich die Generalprokuratur hier eine Empfehlung abgibt an den Obersten Gerichtshof, wie sie die Angelegenheit sieht. Und man muss hier ehrlicherweise sagen, dass in den meisten Fällen der Oberste Gerichtshof auch diese Empfehlung folgt. Mhm. Und Ziel des Herrn Benko war natürlich, diesen Schuldspruch, nämlich diese Schenkung aufzuheben, dass es hier auch in den Freispruch kommt. Und das Ziel der WKStA war es, diesen Freispruch natürlich aufzuheben, was der Oberste Gerichtshof auch so gesehen hat. Und so ist es halt, dass diese Verurteilung, nämlich diese Schenkung, diese 300.000 sind rechtskräftig geworden. Und dieser Freispruch betreffend die Mietzinszahlung von 360.000
da wird jetzt
ist der Oberste Gerichtshof der Staatsanwaltschaft gefolgt, beziehungsweise der Empfehlung der Generalprokuratur, und hat das Ganze jetzt zurückverwiesen zur neulichen Verhandlung an die erste Instanz. Und das findet jetzt am Landesgericht Innsbruck wieder statt.
Und da könnte es sein, dass das dann mit einer Verurteilung endet?
Davon ist auszugehen, sonst würde bedauerlicherweise.
Ja. Also er kommt aus dieser Situation nicht raus. Zusätzlich gibt es ja jetzt auch noch von der Staatsanwaltschaft in Trient eine Anklage nach dem Mafia-Paragraphen.
Na gut, da kann er wahrscheinlich relativ gelassen dem entgegensehen, weil Österreich wird ihn da nicht ausliefern. Und Österreich hat auch gar kein Interesse, ihn grundsätzlich auszuliefern. Es ist in Österreich genug anhängig und wird anhängig sein, wie die italienische Justiz das handhabt, ist deren Problem. Ich glaube nicht, dass er sich er wird sich damit befassen, keine Frage, aber es ist nicht wirklich das relevante Thema, würde ich meinen. Mhm.
Bevor wir jetzt wieder in die Politik kommen, zu einem Politiker, da gab es ebenfalls Aufregung, möchte ich noch ein Thema ansprechen, das immer wieder vorkommt, nämlich Polizeigewalt. Und da gab es eben jetzt einen Fall von Körperverletzung bei der Festnahme. Im Mai 2024 wurde ein 54-Jähriger so hart angepackt, dass es zu einem Hals-Nacken-Trauma gekommen ist. und er hat dann einen Schlaganfall bekommen und das wird in Verbindung mit dieser Verletzung gesetzt. Herr Flatz, Körperverletzung durch Polizei, wie oft kommt sowas vor in Österreich? Wie oft haben Sie mit solchen Fällen zu tun, wo dann Leute sagen, die haben mich nicht richtig behandelt oder die haben mich zu grob angefasst? Beziehungsweise, wie gefährlich ist es auch für die Polizei, dass man dann eben eine Anklage bekommt, wenn man hier nicht vorsichtig genug ist?
Das hat man relativ häufig mittlerweile, leider halt auch, muss man sagen, für beide Seiten. Also natürlich wird sehr gerne mal der Vorwurf erhoben, man wäre von der Polizei unsachgemäß behandelt worden, mehr geschlagen worden und sowas. Und es stellt sich oft raus, dass es einfach falsch ist. Ja. Das wird halt, warum tun das viele? Naja, weil sie die hoffen, dass sie dann aus der Geschichte wieder rauskommen, weshalb sie ja festgenommen worden sind, was natürlich ein Blödsinn ist. Ja. Das verstehen halt viele nicht. Und das hat man sehr oft. Und natürlich hat man es natürlich schon auch so, dass es natürlich auch passiert. Aber es ist halt schon so, muss man auch sagen, als Polizist, es wird immer schlimmer. Das muss man ganz klar sagen. Also du hast heute ganz, gerade bei den ganzen Drogendealern auf der Straße, die Kleinen, die sehr oft beißen zum Beispiel. Das ist überhaupt nicht witzig. Ja, menschliche Bisse sind extrem gefährlich. Die entzünden sich meistens. Also Katzenbisse und Menschenbisse sind die gefährlichsten Bisse, die man überhaupt haben kann, weil die sich nachträglich immer entzünden. Ja, und das dann schwerste Folgen hat medizinisch. Ja, das ist gar nicht. Also da wirklich nur 4-5 Mal nachoperieren muss, wenn sie das mal entzündet hat. Ja, also ich habe solche Fälle gesehen und das muss man schon sagen. Also es ist halt heute leider in Wien halt auch nicht mehr so lustig, Polizist zu sein. Deswegen wollen ja alle weg. Hören Sie mal bei der Polizei. Ich habe sehr viele Polizisten, hören Sie mal rum. Jeder, der irgendwie nach Niederösterreich rauskommt, der ist sofort weg, der überlegt nicht zweimal. Ja? Die wollen alle weg aus Wien, weil es halt Wien halt wirklich immer mehr herunterkommt, immer schlimmer wird mit dem Klientel. Und natürlich hast du halt auch eben seit 2015 natürlich dieses Klientel, die null Respekt vor der Polizei haben, weil in ihrem Heimatland kommt halt der Polizist, der schlagt erst mal drauf und dann wird geredet. Ja? Und die kennen das halt nicht, dass man bei uns halt erst redet und nicht einfach draufschlagt. Und deswegen denken sie halt, ja, sie können sich dann halt so benehmen, dass sie halt dann auf die Polizisten losgehen. Und das ist ja leider, also wirklich, da tun wir oft die Polizisten schon sehr leid. Und dann werden es noch einmal angezeigt, dann wegen Widerstand, also dass sie den verletzt hätten, was dann sehr oft sich herausstellt, dass es eben nicht so ist. Und trotzdem dann halt auch dann ein Strafverfahren am Hals haben. Ja. Und Polizisten haben eigene Versicherungen über die Gewerkschaft, wo zumindest die Anwaltskosten gezahlt werden. Aber lustig ist das nicht, ja.
Das sind gleich 4 Beamte vor Gericht in diesem Fall. Ja.
Naja, mit solchen Anschuldigungen geht ja sofort die Gegenanzeige einher, nämlich die Verleumdung. Und völlig richtig, es ist einfach die letzten 10 Jahre, die Hemmschwelle ist massiv gesunken worden bei Jungen. Man sieht es auch im Verhalten vor Gerichten, in Gerichtsverhandlungen, wie Staatsanwaltschaften oder Richter angesprochen werden, teilweise von diesen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Also totale Respektlosigkeit. Und da tun mir tatsächlich auch die Polizisten natürlich leid, weil sie in einer Zwickmühle sind. Sie wissen einerseits ganz genau, dass sie hier einen Täter haben, der irgendetwas, eine Körperverletzung begangen haben, sind aber aufgrund ihrer Compliance-Bestimmungen, sage ich einmal, sehr restriktiv gehalten, natürlich menschenwürdig hier die Einvernahmen zu machen, aber werden natürlich hier auch massiven Provokationen bei den Einvernahmen ausgesetzt. Und man sieht das auch, wenn wir die Akten haben, es steht ja überall dabei, wenn jemand Handschellen bekommt, dass auf die Blutzirkulation geachtet wurde, weil ich habe das auch oft, es beschweren sich dann die Täter oder die Beschuldigten, ja, sie sind gekratzt worden, sie sind rot am Handgelenk und kann man da nicht etwas machen gegen den Polizisten? Ja, nein, also ich meine, die Handschellen legt der Polizist ja nicht an, weil er lustig ist, sondern es ist davon auszugehen, dass da bei einer Hausdurchsuchung oder bei einer entsprechenden Amtshandlung der Verdächtige entsprechend renitent gewesen ist, ja, und der Polizist halt keine andere Möglichkeit hatte, dem habhaft zu werden. Und ja, da kann es natürlich passieren, dass er verletzt wird oder sich dabei verletzt. Und das ist einfach nicht einem Polizisten zuzuordnen. Ja. Das muss man schon ganz ehrlich sagen, dass da hier jeder Beschuldigte das zu verantworten hat. Ich meine, da ist er nicht dorthin, weil er eine Einladung bekommen hat, sondern weil offensichtlich gegen ihn ein Verfahren geführt wird und die entsprechende Konsequenz damit verbunden ist. Und dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn es natürlich auch bei der Einvernahme einmal ein bisschen verbal, auch seitens der Polizei natürlich, zugeht. Aber die wollen ja, die haben ein Interesse an der Wahrheitsfindung genauso. Ja? Mhm. Und insofern muss man schon sagen, das Leben ist gefährlich für einen Täter. Und die Polizisten sind ja nicht von gestern, das muss man auch sagen.
Ja. Man darf sich aber nie gegen die Polizei wehren.
Das ist ja. Punkt, genau, das wollte ich fragen. Also, wie soll man sich am besten verhalten? Weil wenn man wirklich mal in die Situation kommt, vielleicht auch ohne Schuld, dass man festgenommen wird.
Niemals, wird sich niemals gewehrt, fertig aus. Selbst wenn der Polizist rechtswidrig handeln sollte oder man ist der Ansicht, dass er rechtswidrig handelt, es wird sich nicht gewehrt, Punkt aus. Und es wird die Klappe gehalten, ganz einfach. Man kann nachher alles regeln oder einen Großteil, aber man darf sich einfach gegen die Polizei nicht wehren. Ich meine, in dem Fall jetzt muss man jetzt schon sagen, weil ich weiß ja nicht, was da stimmt, aber wenn natürlich das wirklich so war, dass man ihm nachher die Hilfe verweigert hat und dann anscheinend sogar Protokolle gefällt, sein soll. Ich meine, das ist natürlich schon extrem und das darf natürlich nicht passieren. Also das ist schon, und da werden natürlich die Polizisten jetzt ein ordentliches Problem kriegen. Da steht natürlich Amtsmissbrauch im Raum, schwere Körperverletzungen mit Dauerfolgen und so weiter. Also das ist dann schon, wie gesagt, ich sage so, also wenn der festgenommen worden ist und er hat dann deswegen einen Schlaganfall bekommen, weil er einen Würgegriff genommen worden ist, weil er sich gewehrt hat, wird es wahrscheinlich schwierig, da wird kein Fehlverhalten des Polizisten vorliegen. Aber wenn man ihm nachher nicht geholfen hat, das ist natürlich ein schweres Fehlverhalten. Da muss man auch sagen, das darf natürlich auch nicht passieren. Ja, also, und das weiß ich aber nicht, wie es wirklich war. Ja,
ja, man, der steht ja da vielleicht auch Aussage gegen Aussage, wenn jetzt die Polizisten sagen, er hat sich gewehrt und er sagt, er hat sich nicht gewehrt.
Also das meine ich eben. Das Gericht unterliegt natürlich der freien Beweiswürdigung. Ja. Und man muss natürlich den Beamten schon zugute halten. Wie gesagt, die nehmen ja nicht jemanden in den Würgegriff oder setzen einen Handhebel an, weil ihnen Fahrt ist. Die Polizisten sind ja auch meistens nicht alleine. Also dass man da jetzt denen unterstellt, na, die kollaborieren zusammen und wollen den absichtlich quälen, das halte ich eher, das schließe ich eher aus. Ich glaube sehr wohl, dass wenn ein Beschuldigter bei einer Einvernahme nicht nur frech ist, sondern auch aggressiv, dass die Beamten adäquat reagieren und im Zuge dessen unter Umständen eine Handlung gesetzt wird, die überschießend ist. Das kann ich mir vorstellen. Wird eine Beweisfrage sein, ob der Schlaganfall aus der Kausalität rührt, in den Würgegriff genommen zu werden. Das wird ein Mediziner zu beurteilen haben, ist eine medizinische Frage und dementsprechend wird das Gericht und das Urteil fällen.
Also ein Thema, das wahrscheinlich immer wieder aufkommen wird, weil es eben diese zwei Seiten gibt, die man beide verstehen muss. Und die beide wahrscheinlich ihre Gründe haben, so zu reagieren, wie sie reagieren. Kommen wir jetzt zu einem weiteren Vorfall, Alkohol am Steuer. Da hat man früher manchmal so die Augen zugedrückt, jetzt schon lange nicht mehr, vor allem nicht bei Politikern. Und da sorgt jetzt der Fall von Norbert Hofer weiter für Schlagzeilen. Was ist an dem Fall so brisant? Hofer war unterwegs, ich glaube, mit 2,48 Promille. Und er wurde aber nicht auf der Straße gestoppt, sondern erst im Nachhinein. Wie ist das passiert?
Ganz genau. Offensichtlich ist er durch seine Fahrweise aufgefallen. Jemand hat bei der Polizei angerufen und die Polizei ist dann zu ihm nach Hause gefahren. Und da wurde mal ein Alkoholvortest durchgeführt, eben aber nicht. Und der hat dann 2,48 Promille ergeben. Und an dem geeichten Automaten, da hat er dann verweigert, somit jetzt die Rechtsfolgen der Verweigerung in Kraft treten. Das bedeutet mindestens Geldstrafe von mindestens 1.600 Euro bis 5.900 Euro. Und der Führerschein ist für mindestens 6 Monate weg. Wenn da ein Unfall dabei war, sind es mindestens 9 Monate. Also ist er über eine Verkehrsinsel gefahren, das weiß ich nicht so genau. Mhm. Man muss sagen, Also 2,5 Promille, da ist man schon ordentlich bedient. Also ich glaube, was ich meine Theorie ist, weil ich kenne sogar den Herrn Hofer persönlich und der ist eigentlich ein sehr besonderer Mensch. Weißt du, was an dem Tag passiert ist? Meine Theorie ist eher, dass da Mundalkohol im Spiel war. Was bedeutet das? Mundalkohol bedeutet, wenn Sie eben jetzt gerade was getrunken haben und dann nach 5 Minuten oder nach einer Minute einen Test machen, ist der viel höher, als er eben wäre, wenn Sie 15 Minuten gewartet hätten. Deswegen fragt ein Polizist Sie bei einer Verkehrskontrolle immer, haben Sie gerade was getrunken? Wenn Sie sagen ja, dann müssen Sie 15 Minuten warten. Und dann ist es ungefähr messbar. Mhm. Ja.
Also der Wert, der ist da praktisch verfälscht, weil das jetzt nicht wirklich den Wert im Blut widerspiegelt.
Nein, den Wert ist ja der Atemalkoholgehalt. Erstens mal Punkt Nummer 1.
Ja.
Entschuldigung, ist richtig.
Ich kenne mich da jetzt nicht so.
Es wird ja nicht der Wert im Blut gemessen, sondern der Alkoholwert. Alkoholwert in der Atemluft. Okay. Ja. Und wenn ich 0,8 Promille Atemluft habe, habe ich 1,6 im Blut.
Mhm. Aber okay, ich glaube, wie gesagt, 2,5, das ist richtig viel. Ja. Also da ist man, das, also wahrscheinlich, wir werden da wahrscheinlich schon im Krankenhaus. Ja. Und deswegen glaube ich, dass der.
Das war am Vormittag.
Dass der vorher wahrscheinlich irgendeine Spirituose getrunken hat, dann eben nicht diese 15 Minuten gewartet hat, sondern halt dann direkt danach den Test absolviert hat. Und deswegen war der so hoch. Also ich glaube nicht, dass der wirklich so hoch war. Mit 2,5 Promille kannst du mal als normaler Mensch gar nicht mehr Auto fahren. Also das geht eigentlich gar nicht mehr. Ja, weil, wie gesagt, da liegst du, da kannst gar nichts mehr machen, da bist du völlig bedient. Also ich kann sagen, ich habe auch zum Beispiel einen eigenen Alkomaten im Auto immer, den also so gibt, kann man so Geräte kaufen, wo ich immer vorher auch teste. Mhm. Und wir haben mal zum Spaß, ich habe mal mit 1,6 mal, also nicht gefahren, sondern haben wir dann mal den Test gemacht.
Pass auf, was
bei einer Party. Und selbst mit 1,6, da ist man schon ordentlich bedient. Ja, also das ist wirklich, also da geht nicht mehr viel. Ja,
also was muss man da alles getrunken haben bei 1,6?
Bei 1,6, das weiß ich nicht mehr, das war schon.
Aber jetzt schon mehr als ein Bier.
Das kriegst du normal nur mit Spiritosen. Mit Bier kriegst du das ja gar nicht zusammen. Ja. Das kriegst du nur mit Spiritosen zusammen. Und der Punkt ist, ja, er hat verweigert. Eben jetzt hat er was hätte er natürlich machen können, muss man ganz klar sagen. Er hätte natürlich, wenn er die Nerven gehabt hätte, hätte die Polizei die Tür einfach nicht aufgemacht, fertig. Dann wäre nichts rausgekommen, weil die wegen einer Hausdurchsuchung, nur wegen einer Trunkenheitsfahrt, ist nicht gerechtfertigt. Ja. Wäre ein Unfall passiert, wäre es wieder was anderes gewesen. Dann hätte entweder die Polizei eine Hausdurchsuchung durchführen können, aber also das hätte die Nerven behalten und hätte einfach die Tür nicht aufgemacht. Dann, aber ist natürlich auch, die hören auch nicht so schnell auf, die Polizisten, die fangen dann mal richtig an, laut an zu klopfen, bis dann halt die ganzen Nachbarn mitkriegen, ja, dann legen sie sich vielleicht auf die Lauer. Also wir haben das alles in der Kanzlei schon erlebt, also dass die sich auch verrühren, sie um die Ecke rumstellen und warten dann einfach und dann kriegst du ihn halt auch irgendwann dran. Ja, also.
Aber vielleicht wären dann die 15 Minuten vergangen und dann wäre es nicht so hoch gewesen.
Nee, er hätte sie einfach im Keller legen sollen, schlafen sollen, das muss man sagen, das wäre das Beste gewesen. Ja.
Gut, aber vielleicht ist ja auch die Frau zu Hause oder Kinder oder sonst jemand und dann macht so, ist es ja dann noch schwieriger.
Ich sage ja, das ist natürlich nicht einfach.
Aber
natürlich,
was er getan hat, ist, er soll ja angeblich gesagt haben, er war gar nicht am Steuer. Und das ist ja dann auch noch hinzugekommen.
Ja, das war halt seine Schutzbehauptung, wie er wahrscheinlich in der ersten Minute gefragt wurde. Ja. Und das wird natürlich relativ schnell erkannt, dass das so nicht stimmen kann. Ja. Weil das Nächste, wer ist gefahren mit dem Auto? Ja. Und dann habe ich schon meinen Argumentationsnotstand. Ja. Aber selbst wenn die Frau aufmacht, ja, Kollege, völlig richtig, ja, man muss einfach da ein bisschen die Nerven behalten. Nur weil ein Polizist anklopft, heißt das noch nicht, dass ich aufmachen muss. Da kann man ja auch einen Brief zuschicken, ja, das soll er hinterlegen, gebe einen Zettel, dann komme ich irgendwo hin zu einer Einvernahme beispielsweise. Ja. Aber und wenn die Frau aufgemacht hätte, wäre das ja auch noch kein Rechtfertigungsgrund für die Polizei gewesen, reinzugehen. Ja. Er muss ja trotzdem nicht.
Also das darf die Polizei in diesem Fall dann
nein,
gar nicht?
Kann das ja,
wenn
die
jetzt
Wohnung
kein
nicht betreten, auf was hin?
Immer eine Hausdurchsuchung. Sie dürfen halt nie sagen, wenn die Polizei macht das ja schlau, die sind ja auch nicht dumm. Die fragen dann, dürfen wir mal reinkommen? Dann musst du halt sagen, nein, fertig. Ja, du musst halt die Nerven behalten. Ja. Oder dürfen wir mal nachschauen? Ja. Ja, und wenn die fragen, dürfen wir mal nachschauen, dann bist du in der freiwilligen Nachschau, wie es im Juristendeutsch heißt, dann kannst du ja auch nichts mehr machen. Wenn die mich mal trennen sind, kriegst du nicht mehr raus. Das ist das Problem. Ja.
Okay.
Also, du musst halt gleich am Anfang bei der Tür sagen, na, fertig. Ja. Und das hätte wahrscheinlich funktioniert. Ja. Das ist halt leider. Mhm. Aber in die Falschaussage, was Sie jetzt gemeint haben, wurde mir vorgeworfen, hätte eine Falsch, das ist natürlich legitim. Woher ergibt sich das? Na, ganz einfach aus dem Aussage, Aussageverweigerungsrecht hat die Rechtsprechung dann irgendwann mal entwickelt, dass wenn man die Aussage sogar verweigern darf, dann darf man auch falsch aussagen. Als Beschuldigter, auch in einem Verwaltungsstrafverfahren, dürfen Sie falsch aussagen. Sie dürfen nur niemand anderes belasten. Hätte er nämlich zum Beispiel gesagt...
Zu Unrecht belasten.
Ja, klar. Aber hätte er zum Beispiel gesagt, die Frau ist gefahren, dann wäre es wieder schwierig gewesen. Dann bist du wieder, dann unterstellst du dem anderen eine Verwaltungsstrafe und dann kann es dann schon schwierig werden.
Aber offenbar hat ja jemand, wird ja das, die Nummerntafel notiert haben oder
genau.
Gesehen
ja,
haben.
Aber dann haben wir ja das Thema der Aussage gegen Aussage. Ja? Nur weil jemand meine Nummerntafel sich notiert und glaubt, dass ich alkoholisiert bin, ich meine, ist der Sachverständiger, dass er meine Alkoholisierung feststellen kann, glaube ich nicht. Und der wird auch vielleicht nicht dabei gewesen sein. Der war vielleicht jemand, den er nicht mag oder ein Neider und hat gesagt, ah, das ist jetzt eine gute Gelegenheit. Ich rufe jetzt Polizei an, weil der fährt alkoholisiert. Aber nur weil mich jemand anzeigt, heißt das ja nicht, dass das auch der Wahrheit entspricht.
Ja. Genau, also jedenfalls, das ist kein Beweis, richtig, ja. Das muss man klarstellen. Also, nur mir ist es eben kein Beweis, du brauchst ein Testergebnis und ansonsten, oder eine Verweigerung. Ansonsten darf die Behörde nicht davon ausgehen, dass du alkoholisiert gefahren bist.
Gut, also, aber er hat dann auch im Nachhinein, also er hat diesen Test gemacht, er hat im Nachhinein sich entschuldigt, er gesagt, das war ein dummer Fehler. Trotzdem, die Konsequenzen bleiben die gleichen.
Wobei man eins sich vielleicht auch noch im Nachhinein anschauen kann, ob der Alkomat überhaupt geeicht war. Ja? Wir haben das sehr oft,
Vortestgerät.
Ich habe das sehr oft, die Alkomaten, die Geräte müssen ja regelmäßig alle 6 Monate geeicht werden und getestet werden. Hatte ich schon sehr oft, dass das Eichergebnis zu lange her ist. Und damit ist die Alkoholmessung sowieso schon dann beendet wieder.
Ja. Gut, jetzt hat man befürchtet, er könnte, also der Führerschein ist ja mal weg für 6 Monate, aber er könnte auch seinen Flugschein verlieren. Das soll angeblich jetzt aber nicht passieren.
Das ist richtig, das wissen viele gar nicht richtig. Mhm. Sie können, wenn sie, deswegen zum Beispiel die ganzen Piloten oder sowas, die fahren eigentlich normal nie betrunken Auto, weil die tatsächlich, er hat jetzt den privaten Pilotenschein, ist noch was anderes, aber wenn du Pilot bei einer Airline bist, der ist weg, der Schein, sofort, weil wenn du nämlich eben, er kann jetzt Glück haben, dass er ihn behalten darf, eben aber nur deswegen, weil es ein Privater ist. Wäre das einer zum gewerblichen
wäre
auf jeden Fall weg. Und das ist der Punkt, nämlich, das wissen viele gar nicht, du verlierst alle Scheine, auch den Bootsschein, Flugschein, alle Scheine, natürlich alle Führerscheine.
Es geht auch um den Waffenschein.
Genau, den Waffenschein, der ist auch weg bei so einer extremen Alkoholisierung. Ja, also das wissen viele nicht.
Und was auch viele nicht wissen, ist, die vielleicht glauben, ich bin besonders gescheit, ich fahre nicht mit dem Auto, ich fahre mit dem Fahrrad. Wenn ich alkoholisiert mit dem Fahrrad fahre und einen Führerschein habe, ist der Führerschein genauso weg.
Stimmt, ich muss jetzt widersprechen, nur wenn du einen Unfall gebaut hast. Wenn du nur kontrolliert worden bist und sonst nichts passiert worden ist, ja normal, weil als Ersttäter normal noch
nicht. Aber das weiß ich ja nicht, wenn ich alkoholisiert fahre und weiß ich ja nicht, ob ich einen Unfall haben werde mit einer großen Alkoholisierung.
Aber jetzt wollte
ich
es nur klarstellen.
Also ja, okay.
Wenn du nur kontrolliert worden bist, ohne Unfall, als Ersttäter ist er nicht weg. Also das weiß ich sicher, aber da haben wir so Fälle schon.
Okay. Ja, spannend war das auf jeden Fall, mit Ihnen zu diskutieren. Ich hoffe, es war auch für Sie interessant und unterhaltsam. Das war's wieder von den Fällen der Woche. Bei uns geht's weiter mit dem Programm von UR24 TV.